Heute Morgen predige ich über Lukas Kapitel 5, Vers 1 bis 11. Lukas 5, Vers 1 bis 11. Es begab sich aber, als das Volk sich zu Jesus drängte und das Wort Gottes hörte, während er am See von Genezareth stand, da sah er zwei Schiffe am Ufer des Sees liegen. Die Fischer jedoch waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Darauf setzte er sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Höhe und werfet eure Netze aus zum Fangen. Und Simon antwortete und sagte, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Doch auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie dies getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische. Ihre Netze aber wollten zerreißen. Und sie winkten den Gefährten im anderen Schiff, sie möchten kommen und ihnen helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, o Herr. Denn Schrecken umfing ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischfangs, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Genossen waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Ich denke, dass manche von Ihnen in Urlaub fahren wird, vielleicht war jemand schon in Urlaub. Stellen Sie sich vor, da sind Sie am Ufer eines Sees oder des Meeres, und plötzlich entsteht dort eine Strandevangelisation, dass ein Prediger, der anfängt, von Gott zu erzählen, ein paar Lieder mit ihnen einübt und dann, damit sie ihn noch besser sehen und verstehen können, ein paar Meter vom Ufer weg gerudert wird mit einem Boot. Jesus hat also schon ganz aktuelle Verkündigungsmethoden verwandt, ähnlich wie heute mancher das tut, indem er dorthin geht, wo die Leute sind. Er hat außerdem vom Wasser aus Distanz zu seinen Zuhörern und das Wasser verstärkt im gewissen Sinne den Schall, es trägt ihn gut weiter, sodass jeder ihn hören kann. Ja, er benutzt ein Boot, bittet also jemand um einen kleinen Gefallen. Das finde ich schön, wie Jesus oft so ganz natürliche Anknüpfungspunkte nimmt, dass irgendjemand ihm einen Gefallen tut und denkt, jetzt habe ich etwas für ihn getan. Dabei hat Jesus ganz andere Pläne mit ihm. Er bittet eigentlich nicht nur um den Gefallen, er möchte ihn selbst gewinnen. Das wusste der Petrus vielleicht noch nicht ganz so. Nach der kleinen Bitte, ihm den Gefallen zu tun, sein Boot doch als Sprecherpult zu benutzen, als Kanzel und Podium, geht er einen Schritt weiter und gibt dem Petrus eine Aufforderung und sagt, wirf dein Netz noch einmal aus und du wirst viele Fische fangen. Und das ist ja schon mehr, ob ich jemand bitte oder ob ich jemand auffordere. Das ist ein Schritt weiter. Und Jesus will dabei sich bei dem Petrus bedanken, ein Stück weit. Vielen Dank für dein Boot und jetzt will ich dein Boot auch füllen, damit es da nicht so leer herumschwimmt. Das ist die schöne Erfahrung, die alle Menschen machen, die Gott irgendetwas zur Verfügung stellen, dass Gott ihnen gewöhnlich mehr zurückgibt als das, was sie ihm gaben. Ich denke an einen Physiker in der Gemeinde eines Freundes, der seine Ganztagsstelle auf eine Halbtagsstelle reduziert hat, weil er sich um die Ausländer in seiner Stadt kümmern wollte. Und die Firma sagt, es ist sehr ungewöhnlich, also Leute mit ihrer Qualifikation nur in einer Halbtagsstelle, normalerweise machen wir das nicht, aber wir wollen es mal eine bestimmte Zeit lang ausprobieren, dann sehen wir ja, was dabei rauskommt. Und schon nach einem halben Jahr hat die Firma ihm selbst eine Verlängerung dieses Vertrages angeboten, denn in diesem halben Jahr hatte er viel mehr Patente entwickelt als vorher in seiner Ganztagsstelle für seine Firma. Das heißt, Gott hat einfach diesen Dienst gesegnet, den er als Christ unter den Ausländern seiner Stadt tat. Das heißt, der Dank war für ihn und auch für die Firma größer als das, was er wirklich gebracht hatte. Jesus bedankt sich also mit einem großartigen Fang, den er verspricht. Du wirst etwas fangen und der Petrus reagiert richtig. Er sagt, gut, also die Erfahrung spricht dagegen, aber auf dein Wort hin will ich das mal ausprobieren. Und das ist ja eigentlich der einzige Punkt, an dem man die Wahrheit des Wortes Gottes erfahren kann, dass man es ausprobiert. Es gibt Leute, die denken, man käme dadurch zum Glauben, dass man immer wieder überlegt, wie ist das mit Jesus, wie ist das mit der Schöpfung, wie ist das mit der Jungfrauengeburt, kann das denn sein, dass einer in den Wolken zum Himmel verschwindet, das ist mir alles so merkwürdig, die nur durch Nachdenken versuchen, zum Glauben zu kommen. Das ist so ähnlich wie bei unseren Kindern. Als sie noch klein waren, haben wir sie manchmal an der Steuer des Autos gelassen, natürlich den Zündschlüssel rausgezogen und die Handbremse angezogen. Und dann durften sie mal so ein bisschen an dem Lenkrad drehen, aber da hat sich natürlich nichts bewegt. So ist es bei vielen, die so die Frage nach Gott so ein bisschen hin und her drehen, aber solange sich die Sache nicht in Bewegung setzt, passiert dabei nichts. Da wird sich auch die innere Einstellung kaum verändern. Um Gottes Wort zu erfahren, dass es wahr ist, muss man es anwenden und ausprobieren. Das heißt, sich in Bewegung setzen, dann verändert sich auch die Richtung. Johannes 3, Vers 33 heißt es, wer sein Wort angenommen hat, das heißt es im Leben umsetzt, der hat erfahren, dass Gott wahrhaftig ist. Nun, der Petrus probiert es aus, er hat einen Riesenfang, also einen fantastischen Dank von Jesus an ihn, dass er ihm mal 1 oder 2 Stunden sein Boot geliehen hat. Und jetzt müsste man ja sagen, ist er völlig begeistert, aber weit gefehlt. Er ist überhaupt nicht begeistert über diesen Riesenfang. Im Gegenteil, es bedrückt ihn, nicht nur, weil die Boote so tief sinken, dass man denkt, sie würden fast untergehen. Es bedrückt ihn, weil er plötzlich in seinem Herzen etwas spürt, womit er nie gerechnet hätte. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, so ein Stichwort wie Gottesfurcht. Plötzlich hat er Furcht vor Jesus. Und sagt, Jesus, wenn du wüsstest, wer ich bin, komm, schnell weg, schnell, lass uns schnell auseinandergehen. Das heißt, er erkennt Jesus nicht nur als Wundertäter, sondern als Mann Gottes. Und dabei erkennt er gleichzeitig sich selbst und ist maßlos erschreckt. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Mancher kommt ja einfach dadurch zum Glauben, dass er sagt, ich nehme Jesus auf. Ich habe gehört, das könnte man tun und das wäre gut. Ich tue das. Er hat überhaupt nicht erkannt, wer er selbst ist und stellt erst hinterher langsam fest, dass Gott ihm sein eigenes Herz zeigt und dann erschrickt er ein bisschen vor sich selbst. Ich denke an einen Verbrecher, den wir einmal kennenlernten, der 10 Jahre im Zuchthaus gesessen hatte. Und der sagte, als ich da drin saß, hielt ich mich für einen ganz guten Kerl. Ich hatte ein bisschen Pech, klar, sonst säße ich nicht hier. Aber als er dann später Christ geworden war und Gott ihm sein Herz zeigte, sagte er, ich halte mich eigentlich für jede Untat für fähig. Vorher hielt er sich nicht fähig für jede Untat. Er hatte ein paar Fehler gemacht, aber eigentlich dachte er, bin ich ein guter Kerl. Während jetzt, wo er besser geworden war, weil er Jesus kannte, entdeckte, oh, ich bin eigentlich zu allem fähig. Gott hat mir mein Herz gezeigt. Bei dem Petrus entstand Gottesfurcht. Unter uns gibt es so etwas kaum. Da gibt es Autowerbung, die die Bibel durch den Kakao zieht und erst auf massive Proteste sich hin verändern lässt. Da gibt es Leute, die ihre Späßchen machen. Da gibt es Millionen, die sich über Gottes Maßstäbe lachend hinwegsetzen und sagen, es passiert doch überhaupt nichts. Man muss das Leben eben schlau gestalten. Ich denke, je näher wir Jesus kennen, je näher einer der Lichtquelle kommt, desto schärfer werden auch die Schatten, die er erkennt. Und desto klarer sieht er die Unterschiede, was Recht und was Unrecht ist. Der Petrus hat eine Sündenerkenntnis. Jetzt müssen wir ein klein bisschen differenzieren. Schulderkenntnis hat jeder Mensch. Schuld bedeutet, dass ich gegenüber einem gültigen Maßstab versage. Das ist Schuld. Sündenerkenntnis geht einen Schritt weiter. Sünde heißt Trennung. Und Sündenerkenntnis bedeutet, dass ich erkenne, ich lebe von Gott getrennt. Das heißt, ich habe Jesus nicht im Herzen und deshalb geschieht in meinem Leben eigentlich nichts, was Gott wirklich ehrt. Sündenerkenntnis bedeutet also zu sehen, zwischen Gott und mir ist eine Trennung von Geburt an und ich habe Jesus noch nicht im Herzen. Deshalb läuft auch vieles nicht so, wie es sollte. Der Petrus sagt also, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er wird ganz unruhig. Und wenn manche Menschen etwas von Gott hören, werden sie ganz unruhig. Sie spüren plötzlich in ihrem Herzen, eben bin ich gemeint. Es geht nicht mehr um meinen Nachbarn, nicht um meine Mutter oder Schwiegermutter, sondern um mich persönlich. Und dann werden sie unruhig und überlegen, was soll ich denn jetzt tun? Oh, wenn man die Sache auf sich beruhen lässt, wird man gewöhnlich irgendwann wieder ruhig. Man vergisst das alles, man schläft bildlich gesehen wieder ein, nachdem man wach wurde. Oder man geht einen Schritt weiter und bleibt bei dieser Unruhe und wendet sich an Jesus und fragt, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann erfährt man das, was Jesus dem Petrus sagt, fürchte dich nicht. Das heißt, dann entsteht nicht neue Ruhe, sondern Frieden im Herzen. Es ist ein Unterschied, ob jemand sich nur wieder beruhigt oder ob er den Frieden Gottes im Herzen kennenlernt. Und Jesus hebt den Petrus von der Ebene des Versagens auf die Ebene der Vergebung. Und das ist eigentlich schön, wenn man diese Ebene kennenlernt und darüber Gott loben kann. Ist so ein kleiner Scherz, leider ist es keiner, wo zwei Frauen nach einem Gottesdienst zum Pfarrer kommen und sagen, ihre Predigt hat mich heute richtig getroffen, wir sind ganz unruhig. Ich sagte, das tut mir aber leid, das hatte ich eigentlich nicht vorgehabt, sie zu beunruhigen. Er hat gar nicht gemerkt, dass hier Gott mit diesen zwei Frauen geredet hat, dass er die Unruhe aufgreift und fragt, wie geht's denn jetzt weiter, worüber sind sie denn beunruhigt? Es ist schön, wenn Gott Menschen beunruhigt, um ihnen dann seinen Frieden zu erschließen. Mancher wird unruhig, wenn er die Bibel liest und dann klappt er sie zu und sagt, oh, ich fühle mich wohler, wenn ich sie nicht lese, dann bleibe ich ruhig. Schade, statt dass er die Bibel weiterliest und dann merkt, dass Jesus durch diese Unruhe hindurch ihn segnet und ihm Frieden erschließt. Ja, und dann sagt er, geh weg von mir. Und das Schöne dabei ist, dass Gott ja nicht alle Gebete erfüllt. Was haben wir schon alles erbeten? Und manchmal kann man dankbar sein, dass Gott es wirklich nicht beantwortet hat. Er sagt, geh weg. Und Jesus, geht er weg? Nein, er bleibt da. Im Gegenteil, sagt er, du komm doch noch näher zu mir. Ich hätte dich gerne die ganze Zeit bei mir. Und du sollst später sogar Menschen fischen. Also nicht nur in deinem Beruf tätig sein, sondern Menschen lebend für Gott gewinnen. Manche Menschen beten zum Beispiel, dass sie am nächsten Tag nicht mehr aufwachen, weil sie krank sind, weil sie sich einsam fühlen. Sie würden gerne so einfach durch Gebet aus dem Leben scheiden. Das ist zum Beispiel ein Gebet, was Gott grundsätzlich meiner Erfahrung nach nicht erhört. Statt dass man betet, Herr Jesus, hilf mir doch, jeden einzelnen Tag zu bewältigen, dass ich durchkomme bis zum Ziel, bis du mich wirklich zu dir nimmst und lass mich zwischendrin noch ein Segen sein für andere. Der Petrus und seine Freunde folgen Jesus am selben Tag. Das heißt, sie haben einen Schnitt in ihrer beruflichen Entwicklung. Er lässt nämlich seine Boote zurück und auch in der familiären Beziehung. Der Petrus war nämlich verheiratet und offensichtlich hat er seine Frau jetzt Tage oder Wochen lang einmal alleine gelassen, um mit Jesus unterwegs zu sein. Wie er das praktisch gemacht hat, weiß ich nicht, aber es hatte also Auswirkungen im Beruf und in der Familie, dass er jetzt mit Jesus lebte. Wie das unter uns ist, beruflich, familiär, weiß ich nicht. Jesus überfordert nie jemand, sondern hat immer nur gangbare Wege für uns. Was ich schön finde in der Geschichte, ist dieser natürliche Anknüpfungspunkt. Jemand denkt, ich tue Jesus einen Gefallen. Dabei hat Jesus einen anderen Hintergedanken. Ich will ein paar Beispiele bringen, wo jemand einen Gefallen tun wollte einem anderen. Einer hielt am Straßenrand, um einem zu helfen, ein Autorad zu wechseln. Das war dann der Aufhänger dafür, dass er zum Glauben kam, weil dieser Mensch an diesem Auto ein Christ war und es während dieses längeren Wechsels ein sehr gutes Gespräch gab, was dann weiterführte. Ein anderer hilft jemand ärztlich, er versorgt ihn und entdeckt dabei, dass es noch einen ganz anderen Arzt gibt, der auch ihm helfen könnte. Jemand ist in der Gastgeberrolle und entdeckt, dass dieser größere Gast, der bei ihm einkehrt, eigentlich nicht nur der ist, dem er Kaffee gibt, sondern dass da einer dahinter steht, den er auch kennenlernt. Ein anderer versorgt irgendwelche Medien und entdeckt dabei auch den Inhalt dessen, was da über Medien vermittelt wird. Drei Beispiele noch von Menschen, die ich persönlich kenne. Ehemaliger Freund von mir war schon in der Jugendarbeit tätig und mit dabei, aber immer nur so haarscharf am Glauben. Der Pfarrer hatte nie den Eindruck, er hat es ergriffen. Und da war dieser Pfarrer sehr mutig, so als Teenager hat er ihm dann mal eine Bibelarbeit aufgegeben und sagte, es wäre doch schön, wenn du mal diese Bibelarbeit vorbereitest für unseren Kreis. Und diese Bibelarbeit war für ihn zu schwer, inhaltlich zu schwer, so dass er dann wieder zu diesem Pfarrer hinging und sagte, das überfordert mich, nicht nur gedanklich, sondern auch menschlich und glaubensmäßig. Und dabei ist er dann zum Glauben gekommen. Dieser Pfarrer hatte es bewusst getan, um einen Aufhänger zu finden für ihn. Und er hatte es getan, um dem Pfarrer einen Gefallen zu tun, aber dabei ist er Christ geworden. Ich denke an jemanden, der durch eine Gastgeberrolle seine ganze Familie zum Glauben kam, der heute eine große missionarische Arbeit leitet. Es fing mal beim Kaffeetrinken an, aber jetzt ist es eine große Arbeit für Gott. Und an jemanden, den viele von uns kennen, der als Berliner einer Jugendgruppe einen Gefallen tun wollte. Damals gab es einen Berlin-Zuschuss für Jugendgruppen, die nach der Bundesrepublik fahren, ab 10 Personen. Und diese kleine Gruppe hatte leider nur 9 für eine Freizeit zusammenbekommen. Und allein um ihnen einen Gefallen zu tun, dass sie in Genuss dieses Zuschusses kämen, hat er sich aufgerafft, um der 10. zu sein. Und dabei ist er dann in diesen 14 Tagen zum Glauben gekommen an Jesus. Er hat später diese Jugendgruppe selbst geleitet, nachdem der Leiter ausschied, und leitet inzwischen ein christliches Jugendzentrum und heißt Bernhard Rebsch. Einige kennen ihn. Er wollte jemand einen Gefallen tun, aber Gott wusste, hinter dem Gefallen stecke ich. Und viele Jahre später war er dann maßlos erstaunt. Da hat er in England eine Bibelschule besucht, um sich ausbilden zu lassen. Und in dieser Bibelschule war auch sein ehemaliger Jugendleiter gewesen, als Auszubildende. Und die führten ein Buch, die haben immer in der Woche einmal gebetet, so diese ganzen Bibelschüler. Und da haben sie auch reingeschrieben mit Datum, wofür sie beten. Und er dachte, jetzt bin ich aber mal gespannt, was da so mein ehemaliger Jugendleiter, ob der da auch was hingeschickt hat, damit dafür gebetet würde. Und hat dann so ein paar Jahre zurückgeblättert. Und siehe da, das stand plötzlich drin, wir wollen eine Jugendfreizeit in der Bundesrepublik machen, uns fehlt aber der 10. Mann, betet dafür, dass wir ihn finden. Dachte, nanu, das war ja ich. Und dann so 2,5 Jahre, ach so, und dann stand auch noch drin, wir haben ihn und jetzt betet, dass er auch zum Glauben kommt. Das war ich schon wieder. Und dann so 2,5 Jahre später oder 3 Jahre später, als dieser Jugendleiter ging, stand drin, betet für einen Nachfolger, der diesen Kreis übernimmt. Und Sie dürfen dreimal raten, wer das war ich schon wieder. Dieser Nachfolger, der diesen Jugendkreis übernahm. So dass er doch sehr erstaunt war, wie Gott eigentlich im Hintergrund alles eingefädelt hatte. Er sah nur den Vordergrund, aber er wusste, Gott ruft und beauftragt mich. Manchmal ist es also eine Gefälligkeit, die wir irgendjemand tun, einem Gläubigen, aber im Hintergrund ist Gott, der einen Plan hat, um jemand zu gewinnen. Wir sind nicht alle dazu berufen, Menschenfischer zu sein, wie der Petrus das war. Der Petrus hat später an Pfingsten 3000 Menschen durch seine Predigt für Gott gefangen auf einen Schlag, also einen riesigen Fischzug gemacht. In dem Netz des Wortes Gottes sind die alle zum Glauben gekommen. Nicht jeder von uns ist Menschenfischer. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir die Fische eher füttern, als sie zu fangen. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen, wenn Sie darüber nachdenken, dass wir sie also oft beeinflussen, beobachten, aber nicht unbedingt fangen. Es wäre schön, wenn Sie mitbeten, dass wir mehr Menschen fischen, egal wer das jetzt im Einzelnen ist, der dazu gebraucht wird. Auf jeden Fall jeder, der Jesus kennt, in dessen Boot sozusagen Jesus gestiegen ist, der ist immer berufen zur Gemeinschaft mit Jesus und zu einem Dienst. Der Dienst kann ganz anders sein, als Menschen zu fischen. Kann sein, dass man ganz praktisch irgendwo mithilft oder ein Beter wird oder was auch immer. Wichtig wäre für den Einzelnen unter uns, diese Gemeinschaft mit Jesus, zu wissen, er ist bei mir eingestiegen, ich gehöre zu ihm und er hat auch einen Auftrag für mich und betend herauszubekommen, Herr Jesus, wo möchtest du mich einsetzen? Das ist sicher sehr schön. Der Einstieg war eine Strandevangelisation. Jesus bittet jemand um einen kleinen Gefallen. Ich finde es schön, dass Gott oft diese Anknüpfungspunkte benutzt, um viel mehr zu bieten als das, was wir ihm zur Verfügung stellen und uns dadurch zu gewinnen. Ich hoffe, dass die Einzelnen von uns das erfahren haben oder noch erfahren werden, dass Jesus bildlich gesehen einsteigt in das Boot ihres Lebens und dass sie darüber froh werden und auch sagen, Herr Jesus, ich bin gespannt, welchen Dienst du für mich hast. Herr Jesus Christus, hab Dank für jeden unter uns, der dich kennt und auch liebt, zu dem du bildlich gesprochen in dieses Boot seines Lebens eingestiegen bist. Du weißt auch, welche Aufgabe du für ihn hast. Du weißt, wer von uns dich noch nicht kennt, aber vielleicht gerade am Überlegen ist, ob er dir sein Ja gibt im Leben. Schenke ihm dazu Mut, Führung und Gelingen. Und segne uns, um ein Segen zu werden. Amen.